Also heute zu biologischem Geschlecht und auch dessen gesellschaftliche Herstellung. Ich nehme an, und also jetzt gerade in den letzten Tagen hat ja eben gerade gesellschaftliches Geschlecht, Gender immer schon eine große Rolle gespielt, wurde aufgezeigt, auch durchaus schon im Anschluss an Queer-Theorien, wie wirksam Normierungen in der Gesellschaft sind, wie stets und ständig Zweigeschlechtlichkeit hergestellt wird und wie Menschen da drin auch nicht irgendwie Opfer sind, die irgendwie eine Gesellschaft ertragen, sondern wie wir alle daran auch Anteil haben, immer wieder dieses Geschlecht herzustellen, und zwar immer im Sinne von Zweigeschlechtlichkeit, indem wir immer Merkmale aufgreifen, die eben auch in dieser Gesellschaft als geschlechtlich gelesen werden. Also dieser gesamte gesellschaftliche Hintergrund ist euch und uns hoffentlich jetzt schon bewusst. Ich würde ein paar Sätze noch dazu sagen, aber das wirklich versuchen, ganz kurz abzuhandeln. Und der Beitrag, den ich heute leisten will, eben zu zeigen, diese Normierung, also es wirken sozusagen auch auf das, was als Biologie betrachtet wird. Auch Biologie ist ein Bestandteil von Gesellschaft. Die Theorien werden in Gesellschaft gemacht, und das bedeutet, eine Gesellschaft wird immer die Antworten finden, die sie sucht und die als überhaupt im Rahmen eines Denkbaren dieser Gesellschaft liegen. Und darauf soll sich dieser Fokus richten, also heute der Input. Und ich hoffe, dass ich da einfach ein paar Anregungen zum Weiterdenken geben kann. Und auch aus einer queeren gesellschaftlichen Perspektive muss man sich überhaupt Gedanken machen, inwieweit greift man auf solch ein biologisches, ein biologistisches Fundament auch zurück, also inwieweit entwickelt man da andere Ansätze, weil gerade über Biologie wurden ja in der Historie sehr viele sexistische und sehr rassistische, nicht nur Theorien gerechtfertigt, sondern auch Vorgehensweisen. Und da kann man auch sagen, nee, sowas wollen wir gar nicht. Der Punkt, weshalb ich mich damit beschäftigt habe, ich glaube, man muss auch ein Stück weit Antworten auf der Ebene, die gerade in einer Gesellschaft als bedeutsam betrachtet wird, finden und auf der gleichen Ebene antworten können. Aber das ist nur die Einschätzung, weshalb ich das mache. Wenn queer-feministische Theorien entwickelt werden, kann man sich auch bewusst entscheiden, nee, sowas wollen wir überhaupt nicht einbeziehen mit. Ich habe jetzt runtergeschrieben, Ausgangspunkt Hermaphroditismus, Intersexualität, Zwitter, also uneindeutiges Geschlecht. Das habe ich aus zwei Gründen gemacht. Einerseits, das werdet ihr auch wissen, das war auch schon mal Thema in den Polyphantasia-Wochen. Intersexualität bedeutet nach wie vor noch immer, dass Säuglinge direkt nach der Geburt eindeutig einem Geschlecht zugewiesen werden sollen, also wenn kein eindeutiges Geschlecht festgestellt werden kann. Und damit sind als sehr traumatisch erlebte Operationen und hormonelle Behandlungen zeitlebens verbunden. Und dagegen hat sich seit etwa den 1990er Jahren auch in der BRD eine intensive intersexuellen Bewegung dagegen stark gemacht, also dass diese Operationen eben nicht mehr stattfinden dürfen, und deshalb das auch gerade als Ausgangspunkt. Im Moment ist eine breitere gesellschaftliche Debatte zumindest dazu im Gang. Es kommen verschiedene Ansätze auch im Bundestag dazu vor, auch in der Medizin wird zumindest diskutiert, und da gilt es, glaube ich, auch unterstützend tätig zu werden, in dem Sinne, dass eben tatsächlich einfach noch eine größere Öffentlichkeit für die Interessen von einer intersexuellen Bewegung hergestellt werden. Explizit dazu gesagt, das bedeutet nicht, dass die eigenen Ansätze, also die, die wir jetzt alle haben, dann stets immer gleich übertragen werden, sondern es gilt tatsächlich, sich einfach solidarisch hinter die Forderungen einer intersexuellen Bewegung zu stellen, auch wenn die nicht vollständig den eigenen Interessen, beispielsweise nicht unbedingt vollständig queeren Interessen entsprechen. Also da tatsächlich Solidaritätsgedanke. Auch als Anregung, ich weiß jetzt nicht, was ihr konkret für eine Veranstaltung schon hattet, also was sich anbietet, um gerade Intersexualität als Thema noch zu vertiefen, ist einerseits der Dokumentarfilm, die Dokumentation Das verordnete Geschlecht, also tatsächlich einerseits sehr sehenswert, also auch sehr eindringlich werden da gerade diese gewaltvollen Misshandlungen deutlich. Andererseits die Dokumentation Die Katze wäre eher ein Vogel, auch ein Film. Es gibt eine Homepage dazu, die Katze ist kein Vogel.de. Also da werden auch einige Positionen sehr deutlich herausgearbeitet, und im letzten Jahr ist von Christiane Völling das Buch Ich war Mann und Frau, mein Leben als Intersexuelle, eine Autobiografie erschienen, und das bietet sich auch sehr an, und Christiane Völling ist sicherlich auch zu einer Veranstaltung bestimmt sehr gern bereit. Also das ist der Hintergrund. Es finden noch nach wie vor diese gewalttätigen Operationen und hormonellen Behandlungen statt. Und es ist tatsächlich nicht ein einmaliger Akt nach der Geburt, so eine einmalige Maßnahme, sondern es sind tatsächlich das ganze Leben über solche Behandlungen damit verbunden. Also das auch, um sich das vor Augen zu führen. Der andere Punkt, warum ich das mit dazu gesetzt habe, ist, dass ein wesentlicher Ausgangspunkt für biologisch-medizinische Wissenschaften war, überhaupt Geschlecht zu erforschen und überhaupt etwas darüber zu wissen, was denn typisch weiblich und was denn typisch männlich sei, war immer Hermaphroditismus, war uneindeutiges Geschlecht. Also es wurde immer das vermeintlich Auffällige, das Anormale, das also in Anführungsstrichen selbstverständlich, das wurde als Ausgangspunkt genutzt, um überhaupt die Theorien zu entwickeln, was ist denn eigentlich normal. Und deshalb das auch mit als Ausgangspunkt dazu an der Stelle gewählt. Und ich würde mich, also das war auch mein Schwerpunkt und auch dafür bin ich quasi ausgebildet, mich gerade mit chromosomalen und genetischen Theorien beschäftigen wollen bei den aktuellen Sachen, also das gerade vertiefen, wenn euch beispielsweise Betrachtungen zu Gehirn oder Ähnliches interessieren, könnten wir dann noch exemplarisch in ein paar Studien reingucken und da dann gucken, was werden eigentlich für Vorannahmen gemacht und wie wird eigentlich das Ergebnis, das man haben will, möglicherweise vorausgesetzt. Aber da bin ich auch nicht so aussagekräftig, sondern da gibt es Leute, die da besser zuarbeiten, also beispielsweise Sigrid Schmitz. Ein empfehlenswerter Aufsatz, wie kommt das Geschlecht ins Gehirn, ist online verfügbar und es gibt eine sehr schöne Antwort von kritischen Neurowissenschaftlerin auf diese Bücher, warum Frauen dies besser können würden und Männer das besser können würden. Und das Buch heißt, warum Frauen glauben, dass sie nicht einparken können und Männer ihnen immer recht geben werden. Und also das durchaus auch sehr empfehlenswert. Und also zumindest dann im letzten Kapitel wird das dann alles gut. Und ja, also vielleicht für den, so wie ich mir das vorgestellt habe, am Anfang eben eine ganz kurze gesellschaftliche Einbindung noch zu machen, also wirklich nur 2, 3 Sätze, dann kurz herzuleiten, dass uneindeutiges Geschlecht in der Geschichte sehr lange schon eine Rolle spielt und dass es eben gerade da eine Rolle spielt, wenn eine Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern passiert, also eben gerade gesetzliche, rechtliche Ungleichbehandlung passieren und dann wird es auch relevant, welchem Geschlecht ein Mensch zugeordnet wird und da sehen wir durchaus ein paar sehr spannende Brüche, also wenn wir uns unterschiedliche Texte angucken und da würde ich gerne die Brüche kurz deutlich machen, was da die Veränderungen sind und ich würde gerade Gesetzestexte da in den Blick nehmen wollen, aber eben auch wirklich in einem kurzen Durchlauf und möglichst kurz fassen. Und da sehen wir, wie in den neueren Texten, also die dann gerade um 1900 für das Deutsche Reich aufkommen, dass da eben gerade ein uneindeutiges Geschlecht, wie es vorher in Gesetzestexten durchaus vorgesehen war, nicht mehr auftaucht und da wird auf Biologie und Medizin verwiesen, also als der Punkt, die jetzt klar gezeigt hätten, dass es eindeutig Frauen und Männer gäbe und an der Stelle werden wir dazu kommen, also Biologie, Medizin spielt eine gewisse Rolle und dann mit auch einem ganz kurzen historischen Blick darauf, wie sich verschiedene Theorien dazu geändert haben, also wie unterschiedliche Merkmale historisch wechselhaft im Blick waren zu Geschlecht aus biologisch-medizinischer Perspektive und dann eben gerade mit Blick auf die aktuellen Sachen. Und dann könnten wir noch, das wäre dann eben deshalb in Klammern gesetzt, nochmal diese gängigen Vorstellungen, also dass es in Muskelgewebe Unterschiede gäbe oder in sportlichen Fähigkeiten und solche Sachen. Also dafür ist so der vierte Punkt, dass man darüber auch durchaus ganz gut diskutieren könnte. Also aber eben, wenn wir dazu noch kommen. Also dann würde ich mit dem ersten Punkt anfangen und ich habe schon kurz deutlich gemacht, also ich finde immer eine Gesellschaft, also erstmal auch bei biologischen Inputs erstmal voranzustellen, dass es sich selbstverständlich um gesellschaftliche Theorien dabei handelt, also dass Geschlecht immer in Gesellschaft auch passiert und dass es da nicht irgendwie etwas Abgetrenntes gibt, das finde ich ganz wichtig und entsprechend möchte ich eben auch gerne so einen Punkt voranstellen und hier das ist einfach so eine exemplarische Folie, die, also ich glaube, wir alle kennen solche Modelle, also solche Anziehpuppenmodelle und da zeigt sich eben deutlich, wie schon Geschlechterdifferenzen festgeschrieben werden. Also links soll ein Mädchen darstellen, rechts einen Jungen darstellen. Und wir sehen Geschlechterdifferenzen beispielsweise in der Kleidung, in den Spielsachen dargestellt, aber auch in der Haltung zeigen die sich, also das Mädchen eher auf das Körperinnere orientiert, während der Junge eher eine raumgreifende Stellung einnimmt. Und hier zeigt sich schon eine Relevanz von Geschlecht innerhalb der Gesellschaft. Also selbst Kinder, selbst Kleinkinder werden in dieser Gesellschaft mit Geschlecht konfrontiert. Und selbst wenn man der Auffassung sein sollte, dass Geschlecht für Fortpflanzung relevant ist und so, könnte man ja sagen, okay, die Kinder verschonen wir davon erstmal noch. Die werden ja irgendwann möglicherweise feststellen, dass Fortpflanzung eine Rolle spielen kann. Aber wir könnten die ja gleich kleiden, sie könnten die gleichen Spielmöglichkeiten haben und es müssten nicht die jeweils dann immer schon Spielzeugabteilung, auch teilweise Kinderabteilung, schon sehr binär geschlechtlich geprägt sein. Also das nimmt ja auch durchaus zu. Also ich weiß nicht, wer das letzte Mal in einer Kinderabteilung war. Man kann wirklich, also das Kreischen des Rosa, Kreischen des Hellblaus, also tatsächlich mehr als noch vor einigen Jahren. Und das, also es nimmt tatsächlich dieses zu, dass gar keine andere Möglichkeit mehr besteht, also kaum noch irgendwie Kinder einzukleiden. Und da wäre auch die Frage, warum entwickelt sich das so stark? Das sozusagen nur als kurzer Hinweis, also Geschlecht in dieser Gesellschaft sehr relevant. Schon von Kindheit an müssen Menschen damit konfrontiert werden. Auf der gesamten, wenn wir uns das institutionell angucken, einerseits wir stellen uns täglich geschlechtlich her, also immer, wir müssen uns irgendwie weiblich oder männlich verhalten, wir müssen irgendwie mit diesen Merkmalen umgehen, wir können damit auch schockieren und auffallen wollen, aber greifen dann trotzdem auf Merkmale zurück, die als geschlechtlich gelesen werden, um auch damit zu schockieren, also beispielsweise, indem wir andersgeschlechtlich gedeutete Merkmale mit nutzen, um gerade in der Gesellschaft damit aufzufallen, zu verwirren. Also das ist ja in dem Sinne auch radikal und produktiv, aber wir müssen gleichzeitig im Hinterkopf mit haben, wir bestärken damit solche Merkmale möglicherweise auch. Also insofern das Ganze auch dialektisch betrachten. Also es ist nicht irgendwie eine Wirkung, die wir genau beeinflussen können und die alleine stehen würde. Wenn wir uns das auf institutioneller Ebene angucken, sehen wir nach wie vor noch in den lukrativen, prestigeträchtigen Positionen in der Gesellschaft, wir können sie alle durchgehen, sitzen ausschließlich Männer, also bis auf maximal 5-10%. Und da ist der Frauenanteil tatsächlich auch wieder rückläufig. Also bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den Spitzenpositionen saßen Anfang der 1990er Jahre 6-7% Frauen, jetzt sind es noch 5%. Also da ist tatsächlich dieser Anteil extrem rückläufig. Die höchst dotierten Professuren sind zu unter 10% nur mit Frauen besetzt. Also auch da wird das deutlich, dass offensichtlich mehr geht. Also beispielsweise in der Türkei sind knapp 30% der Professuren von Frauen besetzt. Im Iran sind ebenfalls sehr viele Professuren mit Frauen besetzt. Gerade in der BRD zeigt sich, dass das nicht der Fall ist. Also wir könnten auch diskutieren, woran liegt das? Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Deshalb eben auch gerade dieses, also es wird in dieser Gesellschaft so ein Larifari-Boden bereitet. Ach, wir sind ja alle so emanzipiert, wir haben ja alle die gleichen Möglichkeiten. Selbst jungen Frauen fällt häufig nicht mehr die Diskriminierung auf, sondern erst, wenn sie dann tatsächlich in einer beruflichen Karriereleiter dann an gläserne Decken stoßen, also die häufig im Wissenschaftsbetrieb beispielsweise direkt nach der Promotion einsetzen. Also bei Habilitation nimmt der Anteil von Frauen rapide ab. Also Promotionen sind durchaus noch drin, aber darüber nimmt es dann rapide ab. Also da gibt es weniger Stellen und da zeigt sich das und dann in den Spitzenpositionen tatsächlich kaum noch Frauen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu reflektieren, also gerade im Sinne selbst einer Emanzipation, also man muss noch nicht mal Kapitalismus in Frage stellen wollen oder sowas, sondern selbst wenn man einfach eine Emanzipation innerhalb dieses Systems annimmt, merkt man, dass da dass eigentlich die BRD, also dass da ganz wenig passiert ist und dass da wesentlich mehr noch passieren müsste überhaupt. Und selbstverständlich andere Unterschiede nehmen im Moment auch rapide zu. Also möglicherweise die Allerreichsten werden dann möglicherweise sich eine Geschlechteregalität leisten können. Also da können dann sowohl Frau als auch Mann ihren Interessen nachgehen, möglicherweise, sofern sie das wollen, auch erwerbstätig sein auf diversen Positionen. Unter anderem dadurch, weil sie dann Betreuungsaufgaben, Haushaltsbetreuung, Kinderbetreuung oder ähnliches dann auf Ärmere abladen können, in der letzten Kette dann Migrantinnen und Flüchtlinge, die teilweise in diesem Land gar nicht entlohnt werden müssen, weil sie keine Rechte haben, die sie einklagen könnten, also weil sie dann von Abschiebung bedroht werden. Das als kurze Hintergrundfolie, also Geschlecht in dieser Gesellschaft sehr stark relevant, also eigentlich wollte ich gar nicht so viel sagen. Uns soll heute biologisches Geschlecht interessieren und eben gerade die Frage, wie trägt biologisches Geschlecht zu dieser Relevanz bei? Und da auch ganz kurz nur ein paar Faktoren. Also einerseits wird schon für jeden Menschen dargestellt, dass jeder, einfach kurz gesagt, Biologie liefert das Fundament für eine solche Geschlechterordnung. Also es wird häufig ja gesagt, also das wissen wir auch alle, das sei natürlich, also damit ist dann die Diskussion schon beendet. Und dieses natürlich verweist gerade in modernen Gesellschaften häufig auf eine Biologie, auf eine Medizin, also auf Naturgesetze, die als bedeutsam genommen werden. Vorher verwies sowas wie natürlich eher auf einen Gott. Also damit ist auch eher das eine Austauschung verbunden. Also zunächst sollte ein Gott und teilweise ja auch heute noch die Handlungsmöglichkeiten von Menschen beschränken. Heute soll es gerade eine Natur, also sie statte eben die Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten aus und deshalb können eben die einen prestigeträchtige Positionen erlangen, während die anderen eine ganz schlecht bezahlte Position beispielsweise innehaben. Jetzt im Sinne wieder von Berufstätigkeit, also ich schränke es jetzt die gesellschaftliche Betrachtung ein bisschen darauf ein. Und aber eben dieses natürliche Argument, dieses ist ganz zentral dabei und in dem Sinne, Biologie liefert ein Fundament für diese Zweigeschlechterordnung und das macht sie auf verschiedene Weise. Einerseits dadurch, dass sie auch erklärt, dass jeder Mensch von Geburt an eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen sei. Das kann möglicherweise nicht direkt bei Geburt eindeutig bestimmt werden, aber grundlegend habe jeder Mensch eindeutig ein Geschlecht, weiblich oder männlich, und das liege möglicherweise schon in der Embryonalentwicklung vor, also schon bei dem Embryo liege sozusagen eins von zwei Geschlechtern ausgebildet vor und damit die Universalisierung von Geschlecht für jeden Menschen. Sozusagen das Erste, womit eine Biologie dazu beiträgt und deshalb die Untersuchung von uneindeutigem Geschlecht war eben häufig ein solcher Punkt, an dem eigentlich auch viel, ach na, so einfach ist es offensichtlich nicht, aber an dem gerade solche Theorien auch für den Menschen und für dann eindeutiges weibliches bzw. eindeutig männliches Geschlecht entwickelt wurden. Diese Universalisierung wird weiter fortgesetzt. Pflanzen und Tiere seien auch zweigeschlechtlich in aller Regel. Also da gibt es solche Begründungen, dass das eben da auch ein universelles Merkmal sei, was ja schon nicht richtig ist. Das fiel auch einer Biologie durchaus auf. Aber dann wurde Geschlecht und geschlechtliche Fortpflanzung als evolutionäre Höherentwicklung dann ausgewiesen. Also damit dann wieder gesagt, Zweigeschlechtlichkeit ist ja eigentlich das evolutionär höherstehende und damit als wichtig und bedeutsam zu betrachten. Andererseits zeigt sich selbst, also in biologischen Beschreibungen beispielsweise von Austauschvorgängen bei Bakterien, von DNA bei Bakterien, selbst da werden Prozesse vergeschlechtlicht gedacht. Also da zeigt sich, wie diese Vorannahme von Geschlechtlichkeit weiblich-männlich da auch Einzug gehalten hat. Also wir aus dem Schulunterricht kennen vielleicht die einen oder anderen noch den Begriff F-Pili, also das war immer so die Plasmabrücke, die sich zwischen zwei Bakterien ausbildet. Und dieser F-Pili wird auch als Sex-Pili dann häufig bezeichnet und darüber wird dann diese geschlechtliche Deutung dann aufgemacht. Und dann eben auch das Bakterium, das DNA abgibt, als aktive Form dann beschrieben und das andere als passiv. Und tatsächlich die Nomenklatur ist auch häufig sehr geschlechtlich dann dabei. Also das hat Bernice Peña sehr schön ausgearbeitet. Ja, das sozusagen diese Universalisierung von Geschlecht als die zentralen Momente. Biologie, Medizin ist eben immer darauf gekommen, so eindeutig und so einfach ist es nicht. Und sie stieß zum Beispiel auf Hermaphroditismus und Ähnliches. Und da würde man sagen, okay, dieses Modell der universellen Zweigeschlechtlichkeit ist damit eigentlich schon in Zweifel gezogen. Also das geht offensichtlich dann nicht, aber es hat nicht dazu geführt, also die Theorie wurde dann nicht verworfen, sondern es wurde dann in solche Theorien wiederum eingebunden. Also es wurde dann ausgeführt, dass jeder Mensch normalerweise weiblich oder normalerweise männlich sei, aber es könnten Entwicklungsstörungen auftreten. Also alles andere wurde dann als krankhaft, als pathologisch dann beschrieben. Und für die aktuellen Theorien ist das ohnehin weniger relevant. Da werden Untersuchungsgruppen immer schon nach weiblich und männlich eingeordnet. Also daran werden die Gruppen schon orientiert. Also da wird dann gesagt, es gibt nur weiblich und männlich, und schon bei der Formulierung der Forschungsfrage, bei der Einordnung der Probandinnengruppen wird immer schon nach weiblich und männlich unterschieden, und damit können gar keine anderen Sichtweisen mehr auftreten in einer solchen Forschung. Also das sozusagen der kurze Rahmen. Biologie wird für ein solches Fundament herangezogen und es wird eben häufig als der Kern für eine solche Zweigeschlechterordnung belassen. Und ich möchte darstellen, dass es eben gerade nicht dieser Kern einer Zweigeschlechterordnung ist, sondern dass es eben gesellschaftliche Antworten sind, die sich auch in solchen biologischen Theorien dann spiegeln. Ja, damit die eine Folie würde ich weglassen. Und ich möchte einfach jetzt kurz aufzeigen, wie gerade historisch uneindeutiges Geschlecht sehr viel thematisiert wurde. Das können wir an einigen Gesetzestexten sehen, wie es eine Rolle gespielt hat. Und da gibt es eben einige rechtliche Punkte, an denen das sehr deutlich wurde. Und das möchte ich kurz herausarbeiten, aber würde jetzt auch eben wirklich das sehr exemplarisch nur machen. Und da vielleicht einfach schon kurz als Zusammenfassung vorangestellt, sehen wir, dass eben einerseits also der wichtige Punkt ist, uneindeutiges Geschlecht wurde bereits in römischen Gesetzestexten der Antike, also in der römischen Antike, thematisiert. Also diese Thematisierung findet statt, das ist schon der erste wichtige Punkt. Und wir sehen auch, dass diese Thematisierung gerade an solchen Punkten vorgenommen wurde, wo dann eben gerade erhebliche Ungleichbehandlungen zwischen Frauen und Männern bestanden. Das war häufig bei den Fragen Erben und Vererben. Also da durften häufig nur Männer erben und vererben oder eben eines davon. Beziehungsweise wenn in einem der Stadtstaaten quasi dann, aber nicht unserem heutigen Staatenverständnis folgend, in einer dieser Stadtstaaten Frauen erben durften, dann war ihr Anteil wesentlich geringer als den Männer erhalten konnten. Also gerade auf dieser Ebene Erben, Vererben sehen wir erhebliche geschlechtliche Unterscheidungen, die da vorgenommen werden. Und eine weitere wesentliche Unterscheidung sehen wir bei Rechten wie Ehe und Scheidung. Also da spielte dann eben gerade das Geschlecht eine Rolle, also Mann und Frau sollten eine Ehe miteinander eingehen, und das wurde also häufig in sozialen Akten bestätigt, also dadurch, dass eben das ganze Dorf dann quasi oder die gesamte Umgebung dann eingeladen wurde, und zunehmend wurde es auch in Gesetzestexte dann eingeschrieben, und da wurde dann auch die Möglichkeit dann vorgesehen, wenn eben das Geschlecht möglicherweise dann nicht sicher war. Also das zeigt sich dann, oder wenn Streitigkeiten dann auftraten, beispielsweise weil über einen längeren Zeitpunkt kein Nachwuchs gezeugt wurde, dann konnte sozusagen auch ein Gericht dann mit eingestaltet werden. Und gerade an den Stellen zeigt sich die Relevanz von Geschlecht, und es zeigt sich dann aber auch, dass nicht etwa dann bei uneindeutigem Geschlecht der Mensch selbst befragt worden wäre, sondern es sollten Leute von außen dann eine Geschlechtsbestimmung vornehmen. Also normalerweise würde man ja sagen, okay, Geschlecht ist unklar, wir haben jetzt eine Zweigeschlechterordnung Frau-Mann, also irgendwie müssen wir den Menschen fragen, ist es nun Frau oder Mann? Aber so wird es dann eben doch nicht gemacht, sondern es sollten dann eben vermeintlich außenstehende Sachverständige darüber urteilen. Und wie gesagt, also das zeigt sich durchaus schon in antiken Texten. Ich habe einfach zwei kurze Beispiele dafür herangezogen, also zweimal von römischen Juristen aus dem 2., 3. Jahrhundert. Und ich lese einfach ganz kurz vor. Und zwar: Bei einem Zwitter fragt sich, welchem Geschlecht er gleichzusetzen sei. Ich glaube eher demjenigen, das bei ihm überwiegt. Und das Zweite: Ob ein Zwitter zur Testamentserrichtung als Zeuge hinzugezogen werden kann, richtet sich nach dem Geschlecht, dessen Begierden sich in ihm regen. Also hier sehen wir deutlich uneindeutiges Geschlecht, also Zwitter wird thematisiert an diesen Stellen. Hier sehen wir einen Punkt, an dem es geschieht, also Testamentserrichtung, Erben, Vererben, was ich sagte. Und hier ist auch schon ein kleiner Verweis darauf, an welchen Merkmalen das möglicherweise passiert sein kann, also dessen Begierden sich in ihm regen, wird von der zweiten Quelle so interpretiert, dass es um die Erektionsfähigkeit des Penis ging und dass das als wesentliches Merkmal mit herangezogen wurde. Das ist aber eben eine gewagte Interpretation und insgesamt, also für die römische Antike liegen durchaus eine ganze Menge Texte vor, aber gerade für die griechische Antike liegen beispielsweise nur aus wenigen dieser Stadtstaaten überhaupt irgendwelche Texte noch zu dem Geschlechterverhältnis vor. Also gerade etwa von 3 Stück von etwa 700 Stadtstaaten, die es gab, liegen irgendwelche Überlieferungen zu dem Geschlechterverhältnis vor. Also insofern durchaus immer mit einer gewissen Skepsis an solche Sachen rantreten. Also alles, was historische Betrachtungen sind, gerade Antike und noch dahinter zurück, ist alles durchaus keineswegs so gut fundiert, wie es häufig nach außen dargestellt wird. Und es ist auch immer die Frage zu stellen, welche Texte haben denn Überlieferungen gefunden und welche Interessen gab es möglicherweise, einige Texte zu vernichten. Also beispielsweise für Platon und Aristoteles wissen wir ja, da gibt es große gesammelte Werke mit sehr vielen Bänden. Demokrit hat aber ähnlich viel geschrieben wie Aristoteles oder Platon, von dem sind aber nur noch Fragmente überliefert. Was ist der Grund dafür, immer so im Hinterkopf zu haben? Und da spielten beispielsweise christliche Kirchen eine große Rolle, eben gerade bei der Vernichtung von unliebsamem Material. Also zumindest gibt es einige Hinweise darauf und dass eben Schriften verbrannt wurden und es sind aber auch einige tatsächlich einfach dadurch, dass meine Bibliothek einfach so abgebrannt ist, einfach nicht überliefert worden. Also hier ein Indiz dafür, dass solche Dinge betrachtet wurden und es sollte eine Zuweisung durch Sachverständige erfolgen. Also das deutet sich hier ein bisschen an in den also dann einen kleinen Sprung in den Kirchentexten, also in den Kirchengesetzen im kanonischen Recht ab dem 13. Jahrhundert insbesondere. Da zeigt sich auch diese Fokussierung auf Sachverständige und da ist das alles noch ein bisschen schöner und hübscher ausgearbeitet, was sich hier jetzt nur ein bisschen andeutet, also insofern deshalb auch als vage zu betrachten. Was ein spannender Punkt dabei ist, es ist keineswegs mehr so, dass unbedingt ein eindeutiges Geschlecht festgestellt werden soll, sondern es gibt die Möglichkeit, wenn diese Sachverständigen nach vielen Untersuchungen eben zu keinem eindeutigen Urteil gelangen, dann dass sich der betroffene Mensch dann ein Geschlecht wählen kann. Also das ist sozusagen das Neue, das auftaucht. Dazu auch eine kurze Quelle. Und zwar aus dem Bayerischen Bürgerlichen Gesetzbuch. Es gibt auch, also man kann das durchaus in sehr vielen finden. Und dieses Kirchenrecht hatte eben durchaus recht lange Auswirkungen. Also hier sehen wir einen Text von 1756, also Mitte 18. Jahrhundert. Und sie werden erst um 1800 dann langsam durch andere Gesetzestexte abgelöst. Und hier einfach auch kurz vorgelesen: Hermaphroditen, also Menschen uneindeutigen Geschlechts, werden dem Geschlecht beigezählt, welches nach Rat und Meinung deren Verständigen vordringt. Falls sich aber die Gleichheit hierin bezeigt, sollen sie selbst eins erwählen und von dem Erwählten, so pro e nach Fall, sie nicht abweichen. Also da findet sich das, was ich kurz umrissen habe, findet sich hier an der Stelle belegt. Supo ena falsi verweist auf Gesetze, also heißt bei Strafe für Zuwiderhandlung und das verweist auf Sodomie-Regelungen. Also beispielsweise, wenn Leute wieder natürlichen Sex hatten, also wieder natürlich selbstverständlich in Anführungsstrichen, dann sollten solche Sodomie-Paragraphen greifen. Und das bezog sich beispielsweise auf Sex mit Tieren oder auch gleichgeschlechtlichen Sex. Da zeigen sich durchaus auch historisch Veränderungen, also wie stark das in Gesellschaften jeweils verbreitet war und verfolgt wurde. Und da zeigt sich gerade, wenn ökonomisch sehr schlechte Situationen waren, zeigen sich größere Verfolgungsraten dann häufig an so einer Stelle. Also das wäre noch genauer zu untersuchen und wäre spannend, eben da einzelne Betrachtungen anzustellen. In der Invertito aus dem Jahr 2010 war dazu, ich glaube 2010 war dazu ein schöner Beitrag, gerade für einen Schweizer Bereich, wo dann eben so ein punktuelles Aufleben von Verfolgung stattfand, wo dann quasi die Hälfte der Bevölkerung auf einmal wegen wieder natürlicher Unzucht dann angeklagt wurde. Und es bedeutet auch nicht unbedingt dann Verurteilung zum Tod. Das konnte die Folge sein, musste es aber nicht. Also da gab es durchaus jeweils Spielräume. Ja, also hier zeigt sich das mit den Sachverständigen nochmal bestätigt und eindeutiges Geschlecht wird thematisiert, aber die Wahlfreiheit taucht als Möglichkeit darin mit auf. Und in den aktuellen Texten, beispielsweise Code Civil 1804, dann Personenstandsgesetz im Deutschen Reich 1875 beziehungsweise Bürgerliches Gesetzbuch im Deutschen Reich 1900, da zeigt sich, dass von dieser Wahlmöglichkeit abgegangen wird und dass jetzt darauf verwiesen wird, dass es nur zwei eindeutige Geschlechter gebe. Und ich lese da auch kurz die Begründung der Verfasser des BGB, also des Bürgerlichen Gesetzbuches, vor. Nach dem heutigen Stande der medizinischen Wissenschaft darf angenommen werden, dass es weder geschlechtslose noch beide Geschlechter in sich vereinigende Menschen gibt, dass jeder sogenannte Zwitter entweder ein geschlechtlich missbildeter Mann oder ein geschlechtlich missbildetes Weib ist. Der Satz des römischen Rechts, dass der Zwitter dem bei ihm überwiegenden Geschlechter zuzuzählen sei, trifft das Richtige, folgt aber aus der Sachlage von selbst. Also da wird deutlich, hier wird offensichtlich, also das ist gerade die Begründung, warum von dieser Wahlmöglichkeit abgegangen wurde. Also einerseits zeigt sich spannenderweise, es war offensichtlich notwendig, das zu begründen, weil die Medizin war keineswegs so überzeugt davon, sondern gerade gegen diese rechtliche Änderung, dass es nun nicht mehr in solchen bürgerlichen Gesetzbuch, also in solchen Regelungen auftauchte, die Wahlmöglichkeit wurde von Medizinern durchaus vorgegangen, das wurde äußerst kritisch diskutiert. Gleichzeitig wird gerade in solchen Gesetzestexten auf eine medizinische Wissenschaft verwiesen, die eindeutig festgestellt habe, dass es eben jeweils nur weibliches und männliches Geschlecht geben würde. Und das soll auch der Ansatzpunkt sein, dass wir uns jetzt den biologischen Theorien zuwenden. Also das nur als kurzer Umriss dazu, der eben gerade deutlich macht, einerseits, also da, wo eben Ungleichbehandlungen rechtlich auch gerade stark gegeben sind, erst da wird ja relevant, welchem Geschlecht ein Mensch überhaupt zugehört. Also wenn es gesetzlich gar keine Ungleichbehandlung gäbe, wenn es in der Gesellschaft keine Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern gäbe, dann wäre ja auch die Geschlechtszuordnung kaum relevant. Also gerade wenn ein Geschlecht massiv benachteiligt wird, dann ist die Zuordnung relevant, weil dann ist die Frage, wir dürfen einigen Leuten, bei denen jetzt nicht so klar ist, dass sie Männer sind, denen dürfen einige Rechte nicht vorenthalten werden, nur weil das Geschlecht nicht eindeutig bestimmt werden kann. Also es ging tatsächlich, das war auch eine häufige Begründungsfigur, es ging darum, einigen Menschen dürfen Vorrechte nicht vorenthalten werden. Und das zeigt sich durchaus in vielen Begründungen von Medizinern dann in der Zeit. Ja, ich würde jetzt mit den biologisch-medizinischen, das knüpft ja auch daran an, würde ich jetzt weitermachen. Und da wären, glaube ich, noch ein paar Punkte deutlich. Die historischen Sachen würde ich wieder versuchen, jetzt knapp abzuhandeln, damit wir dann tatsächlich auf die aktuellen Punkte kommen können. Und dabei, also ich habe es jetzt zumindest ein paar Anregungen schon gegeben, jetzt einfach nochmal ein bisschen holzschnittartig für die Betrachtung. Also wir haben ja jetzt diese gesetzlichen Veränderungen gesehen, also da zeigte sich gerade mit den aufkommenden Naturrechten um 1800, zeigte sich durchaus eine massive Verschiebung daran. Deshalb mag ich da auch an der Stelle mal so ein bisschen einen Bruch setzen. Also Brüche sind eigentlich immer nicht zulässig an der Stelle, weil sich immer Veränderungen ergeben. Also das zeigt sich eher so, dass es immer die Theorien durchaus nebeneinander gab, dass durchaus Veränderungen stattfinden und dass dann immer die Frage ist, welche Theorie kann zu welchem Zeitpunkt konkret dominant werden, wo setzen sich dann möglicherweise auch wieder rechtliche Regelungen an, wo hat es tatsächlich praktische Auswirkungen erst auf die Menschen. Also insofern immer so, also man muss sich tatsächlich immer einen konkreten Ort und eine konkrete Zeit angucken, um Erklärungen treffen zu können. Und man sollte nicht von Brüchen ausgehen, also dass bis dahin das gegolten habe und ab dann habe das gegolten. Also das funktioniert in aller Regel nicht. Die Betrachtungen, die es bis heute gibt, sind sehr holzschnittartig dazu. Also die sagen dann eben, ging immer mit diesen massiv mit diesen Brüchen um. Also gerade, ich habe dieses Hitze-Kälte-Modell gerade erläutert ein bisschen. Das wurde dann häufig in der Betrachtung als Eingeschlechtermodell beschrieben, das bis ins 18. Jahrhundert, bis 1800 gewirkt habe und danach habe ein Zweigeschlechtermodell eingesetzt, nachdem Frau und Mann in allen möglichen Eigenschaften als different beschrieben worden sein, also für alle Gewebe, Organe, für alle möglichen Merkmale. Und dieser Bruch funktioniert so aber nicht. Also man kann auch für die modernen Geschlechtertheorien sehr schön zeigen, wie sich dort ein Eingeschlechtermodell findet. Also wie davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch eigentlich Mann und Frau zugleich sei, beziehungsweise zumindest jeder Mensch das Potenzial habe, sich sowohl in weibliche als auch männliche Richtung zu entwickeln. Also insofern auch dieses Eingeschlechtermodell lässt sich auch durchaus für die Moderne schön zeigen. Und da möchte ich einfach das dazu mit sagen, also eine nähere Beschäftigung lohnt sich durchaus mit dem Thema. Trotzdem mache ich jetzt diesen zeitlichen Unterschied an der Stelle. Und gerade bis 1800 kann man sehr schön zeigen, also gerade 16., 17., 18. Jahrhundert, aber auch durchaus im 19. Jahrhundert kann man zeigen, dass sehr vielfältige Merkmale als bedeutsam für die Geschlechtsbestimmung herangezogen wurden, also wenn uneindeutiges Geschlecht geklärt werden sollte. Und da spielte beispielsweise das gesamte Auftreten einer Person, also die gesamte Persönlichkeit eine Rolle, also schon vom Auftreten, wie kam jemand in den Raum hinein, welche Spielsachen hat dieser Mensch in der Kindheit genutzt, welche Ausbildung hat er genossen, also da spielten ganz viele Faktoren zunächst erstmal auf einer solchen Ebene eine Rolle. Eine weitere Rolle spielte dann die Kleidung, also es würde ein natürlicher Trieb bestehen, die Kleidung des eigenen Geschlechts zu tragen. Beziehungsweise es würde ebenso jetzt bezüglich Sexualität sich der Trieb auf das Gegengeschlecht richten und das waren Merkmale, die zu einer Geschlechtsbestimmung herangezogen wurden. Als weitere Merkmale, die dann als tatsächlich kennzeichnend für Geschlecht galten, waren, was ich auch schon kurz an diesem antiken Zitat angeführt hatte, dessen Begierden sich bei ihm regen und so. Da ging es dann darum, also der Mann sollte insbesondere ejakulieren können und die Frau sollte menstruieren können. Also das waren dann tatsächlich die Kennzeichen. Keineswegs so einfach zu bestimmen. Also einerseits war immer eine gewisse Schamhaftigkeit von Patienten zu beachten, also so dass Mediziner, also die keineswegs so einfach darüber Auskunft gaben, beziehungsweise auch selber die Entscheidung beeinflussen konnten, beziehungsweise auch direkte Untersuchungen waren für Mediziner gar nicht unbedingt so möglich. Teilweise wurde es aber von Gerichten direkt angeordnet, also dass dann eben auch bei Männern dann des Nachts irgendwie ein Mediziner daneben sitzen sollte und die nächtlichen Ausstoßungen des Samens beobachten sollte und so, um dann ein Geschlecht zu unterscheiden. Was auch durchaus mit einer Rolle spielt, also bei Frauen wurde durchaus Scheidenflüssigkeit eben auch, also die konnte durchaus als Samen gelesen werden und das passierte auch durchaus, beziehungsweise bei Männern eben Hämorrhoiden konnten eben auch als Menstruationsblut gelten. Also insofern die Entscheidung durchaus keineswegs so einfach möglich, wie das jetzt erstmal aufscheinen würde und durchaus mehrere Diagnosemöglichkeiten an den Stellen dann gegeben. Und Ja, also sehr vielfältige Merkmale wurden herangezogen, physiologische Merkmale, also ejakulieren können bzw. menstruieren können, galten als die Kennzeichen dann, also damit war dann bewiesen, welches Geschlecht vorliegen würde. Ansonsten wurden aber auch weitere körperliche Merkmale dann in die Erscheinung mit einbezogen. Also da spielte beispielsweise häufiger Brust und auch durchaus Becken eine Rolle, aber auch da keineswegs so eindeutig, wie es aufscheint. Und wenn man sich die biologischen Theorien anguckt, zeigt sich häufig, dass Mediziner, also diese ganzen Texte, die in der Medizin, in der Biologie entwickelt wurden, dass die gerade auf idealtypischen Vorstellungen basierten, also dass da gerade die sich ihre schönen weiblichen Körper und schönen männlichen Körper auswählten nach ihren eigenen Vorstellungen und diese dann abbildeten und beschrieben. Und so wurde auch durchaus ein Merkmal von Normalität in so eine solche Wissenschaft mit erstmal aufgebaut und insofern aber auch diese Ideale keineswegs auf die Menschen so einfach übertragbar, die dann tatsächlich in die Praxis kamen oder so oder bei denen das Geschlecht in Frage stand. Ja, also deshalb das so ein bisschen als Abriss. Sehr vielfältige Merkmale spielten bei der Geschlechtsbestimmung eine Rolle. Und um 1800 zeigt sich tatsächlich dann eine Verschiebung darin. Ende des 18. Jahrhunderts rücken gerade dann, also das, was wir heute als Keimdrüsen bezeichnen, also Hoden, Eierstöcke in den Blick. Auch diese begriffliche Unterscheidung gab es sehr lange Zeit gar nicht. Also da wurden die Merkmale einfach als Hoden, sowohl bei Frauen als auch bei Männern beschrieben. Das zeigt sich in vielen Texten auch im 18. Jahrhundert, auch Anfang des 19. Jahrhunderts, durchaus dominant. Deshalb diese begriffliche Unterscheidung kommt teilweise im 17. Jahrhundert erst auf, also mit also da wurden dann einige Beschreibungen dann von Vögeln auf den Menschen übertragen und da wurde dann auch dieser Begriff Ei übertragen und also eine Zeugungstheorie, können wir nachher noch ein bisschen näher drauf kommen, wenn es jemanden interessiert, wurde eben das Ei fokussiert und damit wurden auch solche Beschreibungen Ei, Eierstock erst getroffen, wogegen ansonsten eigentlich die Nomenklatur verbreitet war, von Hoden und von Samen zu sprechen. Also das als kurzer Nebensatz auch dazu. Aber um 1800 zeigt sich deutlich, dass eben gerade diese Keimdrüsen sehr stark in den Blick kommen und dass die sozusagen die Kennzeichen schlechthin sein sollten, dann die eigentlich das Geschlecht eines Menschen ausmachen sollten. Also sie sollten dann sagen, ein Mensch sei weiblich oder ein Mensch sei männlich und nur wenn sowohl Eierstöcke als auch Hoden bei einem Menschen gemeinsam auftreten würden, sollte dieser Mensch dann ja, also hermaphroditisch sein, uneindeutiges Geschlecht haben. Alle anderen wurden dann als, ja, da liege dann eben sozusagen eine Störung vor, da sei das eben nicht so ausgeprägt. Ja, also diese Keimdrüsen rücken sehr zentral in den Blick. Dabei, das zeigt sich, das nehmen wir nachher noch bei den aktuellen Theorien in den Blick, wurde zunächst immer danach geguckt, was macht eigentlich den Mann so toll, so überlegen, also jetzt alles in Anführungsstrichen. Und also es wurde immer davon ausgegangen, weibliches Geschlecht würde eine gewisse basale Stufe darstellen und es sei besonderes Zutun notwendig, damit von diesem basalen Zustand dann männliches Geschlecht entstehen würde. Und entsprechend wurden zunächst diese männlichen Merkmale häufig untersucht. Also Ende des 18. Jahrhunderts wurden intensive Betrachtungen zu Hoden vorgenommen, also männlichen Hoden, wogegen die Beschreibung zu weiblichen Hoden bzw. Eierstöcken dann insbesondere erst Anfang des 19. Jahrhunderts, also etwa 30 Jahre später, in gleicher Intensität aufkommen. Und diese Verschiebung haben wir durchaus häufig in den Wissenschaften, also zeigen sich an verschiedenen Stellen. Das sehen wir nachher noch an den genetischen Modellen, die wir haben. Und ich möchte jetzt trotzdem zu Eierstöcken ein kurzes Zitat vorlesen, aus dem das ganz plastisch deutlich wird, wie Keimdrüsen nun auf einmal aufgeladen werden und welche Bedeutung ihnen zugeschrieben wird. Und ich würde wieder kurz vorlesen, und das ist ein Zitat von Virchow, jetzt Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1847 ist der Aufsatz erschienen, der heißt Der puerperale Zustand, das Weib und die Zelle. Und daraus: Das Weib ist eben Weib nur durch seine Generationsdrüse. Alle Eigentümlichkeit seines Körpers und Geistes oder seiner Ernährung und Nerventätigkeit, die süße Zartheit und Rundung der Glieder bei der eigentümlichen Ausbildung des Beckens, die Entwicklung der Brüste bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener schöne Schmuck des Kopfhaares bei dem kaum merklichen weichen Flaum der übrigen Haut, und dann wiederum diese Tiefe des Gefühls, diese Wahrheit der unmittelbaren Anschauung, diese Sanftmut, Hingebung und Treue. Kurz, alles, was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstocks. Man nehme den Eierstock hinweg und das Mannweib in seiner hässlichsten Halbheit mit den groben und harten Formen, den starken Knochen, dem Schnurrbart, der rauen Stimme, der flachen Brust, dem missgünstigen und selbstsüchtigen Gemüt und dem schiefen Urteil steht vor uns. Also hier wird sehr schön deutlich, was auf einmal tatsächlich in diese Merkmale reingesteckt wird. Also hier, der Eierstock soll eben tatsächlich bestimmen, wie physisch und physiologisch weibliches Geschlecht entsteht. Also er soll das Kennzeichen dafür darstellen. Die Merkmale sind aber keineswegs darauf dann eingeschränkt, sondern es werden beispielsweise auch Charaktermerkmale und moralische Eigenschaften werden ebenfalls auf diesen Eierstock zurückgeführt. Also das tatsächlich, also der Eierstock soll das Kennzeichen weiblichen Geschlechts sein, und ähnliche Ausführungen finden sich dann auch zu männlichen Geschlecht in Bezug auf die Hoden. Und jeweils werden diese Merkmale auch so aufgeladen, dass sie sozusagen, also sie werden auch durchaus mit positiven Eigenschaften versehen. Also wir sehen ja, wenn offensichtlich, dass dieser Eierstock nicht so gegeben ist, dann treten negative Merkmale auf. Und insofern durchaus als positiv bewertet, also es wurde durchaus davon ausgegangen, ja, Frauen und Männer sind halt so, sie sind in ihren Eigenschaften für sich perfekt, und aber eben Frauen seien in einer Gesellschaft ungleich dann zu behandeln, weil sie eben nicht diese herausragenden Eigenschaften mit ihren Merkmalen erreichen könnten. Und also das eine gängige Sichtweise darin, aber eben keineswegs so, dass dann davon ausgegangen wurde, die seien jetzt alle grundlegend schlecht. Ein anderes spannendes Moment, was dazu ein Stück weit im Widerspruch steht, ist: einerseits haben wir diese sehr abwertenden medizinischen Schriften und gesellschaftlichen Betrachtungen zu weiblichem Geschlecht. Also da, wenn dann eben immer so auch durchaus eine mangelnde Urteilsfähigkeit dargestellt wird, wie es hier nur für die beschrieben wird, die dann auch von dem typisch weiblich abfallen würden, wird das durchaus in vielen Texten dann als gängig beschrieben, beziehungsweise dann weniger Kraft wird beschrieben oder ähnliche Sachen finden sich ausgeführt. Und damit dieses negative Motiv taucht durchaus sehr zentral auf, und das taucht übrigens auch für Männer auf. Also da wird dann gerade eine Triebhaftigkeit fokussiert und sie seien ja nicht Herr über sich selbst und so. Also eben auch diese sehr negativen Beschreibungen, die sind kaum im Blick jetzt genauer noch. Und das wäre spannend, eben darauf genau Untersuchungen auszurichten. Also es gibt von Kuklik einen ersten Versuch dazu, das unmoralische Geschlecht, also im Gegensatz zu dem Buch von Sichtermann, das moralische Geschlecht. Und das unmoralische Geschlecht beschäftigt sich gerade mit eben gerade einer negativen Andrologie, also dass auch Männlichkeit negativ bewertet wurde seit der Moderne. Und das wäre spannend, eben dazu mit ins Verhältnis zu setzen. Was hier mit auffällt, durchaus eine sehr blumige Sprache. Ich habe einerseits ist das Zitat tatsächlich einfach kurz prägnant, macht es deutlich, was ich jetzt hier ein bisschen plastisch darstellen wollte. Andererseits findet sich das durchaus in der Zeit verbreitet in Texten, und das ist, also da kann man tatsächlich die medizinische Texte lesen, die haben immer eine sehr blumige Sprache. Und es gibt einen schönen Aufsatz, einfach nur, wen es noch genauer interessiert, von Londa Schiebinger dazu. Der heißt Das private Leben der Pflanzen, und da wird genau diese Sprachgebung in einer Botanik untersucht und wie beispielsweise da dann eben auch gesellschaftliche Verhältnisse auf die Bestäubung der Pflanzen dann übertragen werden, also wie sich dann die Ehepartner in den Blütenbetten treffen würden und sowas. Das ist alles durchaus sehr schön zu lesen und sehr, also auch für die Lektüre durchaus sehr zu empfehlen. Also ich glaube, hier wurde ein bisschen dieser Übergang deutlich. Einerseits zunächst sehr vielfältige Merkmale für Geschlecht bedeutsam. Hier jetzt gerade Keimdrüsen als bedeutsam. Das Spannende nun wieder, das sind erstmal nur theoretische Erwägungen. Also da wurde dann drüber geredet. Bei Toten konnte man dann auch untersuchen und sich darüber streiten, ob die Keimdrüsen, die man dann im Körperinneren freilegte, ob das nun Hodengewebe oder Eierstockgewebe wäre. Also da waren Mediziner, also tatsächlich, es gab eine Anatomin in der Zeit, waren sich Mediziner keinesfalls einer Meinung. Aber grundsätzlich, also eben bei Toten war das untersuchbar, aber bei einer praktischen Bestimmung des Geschlechts, wenn ein Gerichtsurteil das verlangte oder so, konnte das nicht hinzugezogen werden, weil einfach solche Eingriffe einfach zu gefährlich waren. Also die hygienischen Bedingungen waren sehr schlecht. Die Patientin verstarb dann häufig noch bei der Behandlung, insofern oder kurz darauf, insofern war das doch, also Mediziner haben dann doch das im Blick gehabt und haben häufig von solchen Behandlungen abgesehen. Und insofern kann man sagen, also ist ganz wichtig, diese Unterscheidung Theorie-Praxis mit im Blick zu haben. Also das sind erstmal theoretische Betrachtungen, die geführt werden. In der Praxis wurde immer noch von sehr vielfältigen Merkmalen, die auf Geschlecht hinwiesen, dann auf Geschlecht geschlossen. Also dieser Schluss gezogen. Das bedeutet nicht, dass nicht trotzdem solche Behandlungen, also auch operative Eingriffe stattfanden. Also beispielsweise verlängerte Klitori wurden häufig entfernt durchaus und das lässt sich relativ lang zurückverfolgen. Also da wurde gerade Tribadie durchaus in mittelalterlichen Texten problematisiert. Auch in der Antike gab es dazu einige Ausführungen, dass eben Frauen zu viel miteinander machen würden und da wurde dann auch häufig die Beschneidung von der Klitoris dann häufig schon als Möglichkeit beschrieben und wurde wohl auch angewandt. Es finden sich auch im Ende des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert auch Beschreibungen dazu, wie beispielsweise ein Penis freigelegt wurde, damit das Urinieren im Stehen möglich sei, beziehungsweise Mitte des 19. Jahrhunderts findet sich eine Beschreibung beispielsweise, dass bei einem Jungen, der sehr viel mit Puppen und ähnlichen, also als weiblich betrachteten Spielzeug spielte, dann die Hoden entfernt wurden und der Penis entfernt wurde, weil davon ausgegangen wurde, dass es sich um weibliches Geschlecht handeln würde. Also solche Sachen kamen durchaus vor, aber nicht in dieser Intensität, wie sie heute eben, hatten wir ja bei Intersexualität, wie sie heute eben als regelmäßig vorgenommen werden, also eben weil es zu gefährlich war. Operationen fanden aber auch, also diese Gefährlichkeit wird häufig tatsächlich bezüglich uneindeutigen Geschlechts problematisiert. Interessant ist nun wieder, dass gerade ab 1870 bis 1900 sehr häufig Operationen vorgenommen wurden wegen Erkrankungen wie Hysterie beispielsweise. Also da wurden häufig Frauen Eierstöcke entfernt und da galt offensichtlich die Gefahr dann nicht. Also bei denen konnte das dann an der Stelle stattfinden. Also deshalb immer diese widersprüchlichen Elemente mit im Blick haben. Also einerseits diese Entfernung von Eierstöcken ist ja insofern schon problematisch, wenn die so hoch gewichtet werden bei einer Geschlechtsbestimmung, raubt man ja quasi das, was Geschlecht ausmacht. Das musste gerechtfertigt werden. Und dazu fanden Diskussionen statt. Aber andererseits auch an der einen Seite wären bei uneindeutigem Geschlecht solche Operationen als enorm gefährlich problematisiert und man kann sie nicht vornehmen und so, während sie dann in dem anderen Fall tatsächlich massiv stattfinden, also tausende Frauen dann so behandelt werden. So, also tatsächlich tausende Frauen, gibt es eine schöne Arbeit zu. Ja, also das waren jetzt wieder so viele Worte dazu. Also erst vielfältige Merkmale, dann theoretisch auf Keimdrüsen gemünzt, aber praktisch eben eigentlich auch weiterhin vielfältige Merkmale im Blick. Und dann kommen auch wechselhaft, geschichtlich kann man das zeigen, tritt Vererbung mehr oder weniger deutlich auf, also wird Vererbung als mehr oder weniger wichtig angesehen. Und da zeigt sich gerade um 1900, also gerade ab 1860 etwa zunehmend, 1870 zunehmend, dass Vererbung wieder als ganz zentrales Motiv betrachtet wird. Und da spielen dann sehr viel technische Neuerungen eine Rolle, also gerade eine sich verbessernde Mikroskopie, bei denen man dann einerseits überhaupt erst Zellen beschreibt. Also das ist durchaus ein historisch neues Phänomen, also erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es werden Befruchtungsvorgänge bei Seeigeln zunächst beschrieben, 1875. Also es ist tatsächlich alles eigentlich relativ neu noch, also um sich das vor Augen zu führen. Und dann guckt man immer intensiver mit besseren Mikroskopen nach und findet dann in den Zellen anfärbbare Strukturen, die dann als Chromosomen beschrieben werden, und findet da dann unterschiedliche Kombinationen, also unterschiedliche Möglichkeiten, wie in Keimzellen Chromosomen angeordnet sein können, und das wird dann als wesentliches geschlechtliches Zeichen dann aufgebaut. Also gerade bei einigen Insekten zeigte sich, dass es Samenzellen gab, die sich nach dem Chromosomenbestand unterschieden, also bei denen beispielsweise ein Chromosom mehr drin war oder weniger drin war, oder bei anderen Insekten war es der Fall, dass sich ein Chromosom in der Größe deutlich unterschied. Und das wurde dann auch auf den Menschen übertragen, und 1923 wurden entsprechende Beschreibungen auch für den Menschen vorgenommen, also dass es und dann auch direkt am Menschen diese Begrifflichkeit X- und Y-Chromosomen geprägt. Die Bezeichnungen wurden aber schon 1905, 1910 mit vorgenommen, und da war beispielsweise auch eine Frau sehr intensiv mit involviert, Nettie Maria Stevens. Also durchaus, da zeigen sich anfangs auch erste, also da konnten langsam auch Frauen an der Wissenschaft teilnehmen. Bis 1900 war das ja regulär ausgeschlossen. Also gerade im Deutschen Reich war das Beharren gegen Frauenstudium enorm. Also da durften nur ausnahmsweise Frauen aus anderen Ländern studieren. Also beispielsweise aus Russland durften Frauen dann studieren teilweise. Aber auch nur in Einzelfällen. Und Frauenstudium kommt dann gerade ab 1900 auf. 1918 dann solche Knackpunkte. Promotion, Habilitation, alles dann noch später nachgelagert. Also das war dann alles langsam erkämpft. Und zeigen sich aber eben schon sehr gute Arbeiten dann in der Zeit. Und gerade in der Genetik, die dann gerade als neues Fach aufkam, waren durchaus eine ganze Menge Frauen aktiv, weil es erstmal nicht so viel, nicht so angesehen war wie die richtige Medizin oder so. Und also Medizin war eben auch lukrativ und prestigeträchtig, sehen wir ja auch heute noch in der Gesellschaft. Also dass deshalb da, wenn so viele Vorzüge daran gekoppelt sind, ist auch immer die Abgrenzungsbestrebung ganz stark. Also dass möglichst nicht so viele Leute da reinkommen sollen. Jedenfalls, da kommen dann gerade solche Vererbungsbetrachtungen deutlicher auf, und da wird gesagt, ja, na, eigentlich ist ja Geschlecht schon von Anbeginn irgendwie vorhanden, und die Zellen seien schon weiblich und männlich jeweils, also alle Zellen des Körpers gestaltet. So einfach ist es an der Stelle dann aber trotzdem nicht, weil es da dann genau, also gerade in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, also 1900 bis 1930, man kann tatsächlich den Bruch setzen, insbesondere bis 1933, gab es sehr vielfältige Geschlechtertheorien, die beispielsweise beschrieben haben, es gibt zwar diese eindeutige Unterscheidung der Chromosomen X und Y, also da mag Geschlecht ganz eindeutig vorhanden sein, aber bei den tatsächlichen Merkmalen, also bei dem Erscheinungsbild von Menschen, ist dann Geschlecht keineswegs so eindeutig, sondern da gibt es eine lückenlose Reihe von Übergängen, beziehungsweise stellt sich Geschlecht durchaus individuell sehr unterschiedlich dar. Und solche Theorien gehen beispielsweise, hat Richard Goldschmidt vertreten, um 1900 setzte tatsächlich eine große, breite Debatte dazu ein, also richtig Prioritätsstreitigkeiten, also wer hat es zuerst gefunden und entdeckt und so, dass jeder Mensch Frau und Mann zugleich sei. Also tatsächlich diese Priorität wurde da gesucht. Es gibt aber eher, also man kann auch um 1800 solche Theorien gut finden und man kann sie auch als Traditionslinie gut rückverfolgen. Insofern ist da überhaupt eine Priorität zu beanspruchen auch ein bisschen lächerlich. Aber deshalb dieses Modell, also auch mit dieser Vererbung, landete man keineswegs automatisch bei eindeutig zwei Geschlechtern. Das wollte ich einfach nur als Ergänzung gleich mit anfügen an der Stelle, sondern da setzen dann Streitigkeiten ein.